Ja, ich grüße euch. Danke, dass ihr gekommen seid. Mein Thema Spiritualität, ist das ein politischer Handlungsimpuls? Und Spiritualität wird von jedem Menschen anders begriffen. Ich betrachte Spiritualität einfach als einen inneren Prozess, einen Bewusstwerdungsprozess, den jeder Mensch durchmacht, ob er das bewusst macht oder nicht. Aber jeder stellt sich mal die Frage, wer bin ich? Was mache ich hier? Was ist meine Lebensaufgabe, meine Berufung? Und das sind ja schon mal Fragen, die sich jeder stellt. Und das ist auch schon der Bereich der Spiritualität, des Geistes. Für diejenigen, die sich zu der sogenannten spirituellen Szene zählen, sollte eines klar sein. Es gibt so eine schöne spirituelle Binsenweisheit, alles ist eins. Das ist aber nicht nur eine Binsenweisheit, das ist eine tiefe Wahrheit. Und das bestätigt uns inzwischen auch schon die Naturwissenschaft. Das gehört für mich zu den grundlegenden Erkenntnissen. Und wenn ich weiß, dass ich mit allem und jedem verbunden bin, dann hat das schon mal politische Konsequenzen für unser Zusammenleben. Ich muss vielleicht noch dazu sagen, Politik definieren wir als die Kunst, das soziale Miteinander zu gestalten. So steht es jedenfalls im Brockhaus. Ich füge noch hinzu, das soziale Miteinander frei und selbstbestimmt zu gestalten. Das halte ich für ganz essentiell. Wir sind ja in einem freiheitlich-demokratischen Land. Da wird die Freiheit und die Demokratie immer hochgehalten. Das steht in unserer Verfassung. Und ich sehe da noch Bedarf, das auch zu verwirklichen, weil die momentane Entwicklung in eine gegenläufige Richtung geht. Mit der europäischen Integration steuern wir eher auf ein totalitäres System zu. Wir sind immer mehr bestimmt von einer europäischen Kommission, die demokratisch nicht legitimiert ist, die von unserer Regierung einfach eingesetzt wird, die aber mit einer gehörigen Portion Macht schon ausgestattet ist, die uns Dinge vorschreibt, die einfach logisch nicht mehr nachvollziehbar sind, um es mal so auszudrücken. Die wollen uns vorschreiben, welche Krümmung ein Salat wohl haben darf oder neuerdings welches Saatgut wir verwenden dürfen. Also zumindest die Nahrungsmittel- und Lebensmittelproduzenten. Das halte ich für sehr, sehr bedenklich. Was dahinter steckt, ist in meinen Augen, also das ist jetzt ganz meine persönliche Ansicht dazu, ist das Paradigma des Wirtschaftswachstums aufrechtzuerhalten. Und ich finde, das steht heute auf dem Prüfstand. Das wird fast schon in religiöse Höhen erhoben. Wir, die Violetten, haben ja so ein bisschen dieses Image, die Träumer zu sein, die politischen Träumer zu sein, oder die ESO-Spinner, um es mal salopp zu formulieren. Das sehe ich aber fast umgekehrt. Die Realpolitiker, die heute am Regieren sind, die heute noch dieses Wachstumsparadigma hochhalten und nicht erkennen, dass dieses Paradigma uns an den Rand der Zerstörung geführt hat, die halte ich eher für unrealistisch und realitätsfern. Also wir können durchaus selbstbewusst sagen, wir haben einen hohen ethischen Anspruch als die Violetten. Wir sind auch nur Menschen. Bei uns kommen auch Konflikte vor, wie in jeder Familie, sage ich mal. Aber wir haben als Menschen die Herausforderung, unser Zusammenleben friedlich zu gestalten. Und da bin ich guter Hoffnung, dass in dieser Zeit jetzt, in dieser Zeit des Wandels, immer mehr Menschen die Zusammenhänge erkennen, welches Spiel hier gespielt wird. Ich möchte aber jetzt nicht alleine nur reden, ich möchte euch einladen, Fragen oder Gedanken, die ihr so in euch tragt, auch zum Ausdruck zu bringen. Weil wir haben nicht, oder ich habe nicht den Anspruch, der Menschheit oder den Leuten zu sagen, wo es lang geht. Ich kann höchstens Impulse setzen, Richtungen aufzeigen, die ich für gangbar und für erfolgversprechend im Sinne des Gemeinwohls halte. Und dann sind wir alle aufgefordert, unserer Mitverantwortung gerecht zu werden und mitzutun. Ich kann erzählen, dass wir in Arbeitsgruppen, wir haben zwei Arbeitskreise zusammengeschlossen, das ist der Arbeitskreis Demokratieentwicklung und der Arbeitskreis Europa gewesen, die seit 3 Jahren mindestens schon fusioniert haben sozusagen. Und wir haben angefangen, Verfassungen zu studieren, die amerikanische Verfassung, die französische Revolutionsverfassung, die Schweizer Verfassung, ganz aktuell auch die bolivianische Verfassung, die ich für hochinteressant halte, um einfach mal ein Bild zu machen, wie hat sich die Menschheit bisher so entwickelt, was an Erkenntnissen ist schon da, und haben daraus aus diesem Grundlagenwissen eine Charta für ein Europa der Regionen entwickelt. Da haben wir jetzt eine Kernfassung mit den Prinzipien, die wir für gangbar und richtig halten, mal aufgeschrieben, und die kann ich jedem zum Lesen empfehlen. Ist noch kein offizielles Papier bei den Violetten, wird aber im nächsten Monat auf der Bundesversammlung als Antrag vor und wird zur Abstimmung kommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die 75% damit schaffen. Nach unserer Satzung müssen 75% der Versammlungsteilnehmer, der Wahlberechtigten, zustimmen, damit so ein Papier offizielles Positionspapier der Violetten wird. Und diese Charta für ein Europa der Regionen beinhaltet, um das mal in ein paar kurzen wenigen Worten zu sagen, quasi den gegenteiligen Weg der jetzigen Entwicklung. Im Moment ist die europäische Integration darauf ausgerichtet, so einen europäischen Superstaat, einen zentralistischen, zu errichten. Alle Macht nach Brüssel. Wir sagen, und nicht nur wir sagen das, zum Beispiel auch der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, sagt, wirkliche vitale Demokratie kann nur in kleinen Einheiten funktionieren, in überschaubaren Einheiten. Deshalb haben wir uns die Regionalisierung auf die Fahnen geschrieben, Dezentralisierung, Regionalisierung, weil nur im Kleinen kann Demokratie gelebt werden. Und ich kenne das auch schon aus einem anderen Bereich, in dem ich mich engagiere als Vater eines 10-jährigen Sohnes, der auf einer freien demokratischen Schule ist. Die haben 150 Schüler, sind seit 15 Jahren staatlich anerkannt, und die wollen gar nicht mehr größer werden, weil sie sagen, dann wird es unübersichtlich und dann funktioniert es nicht mehr so, wie es jetzt funktioniert. Die Charta für ein Europa der Regionen intendiert, die staatliche, nationalstaatliche Souveränität auf die Regionen runterzubrechen. Das heißt, den Regionen weitestgehend Selbstbestimmungsrecht einzuräumen, ihre Angelegenheiten eigenverantwortlich zu regeln und regionale Wirtschaftskreisläufe zu schaffen. Und nur das, was in der Region eigenständig nicht gelöst werden kann, wird durch ein föderales System, durch Föderationen mit anderen Regionen dann gemeinsam gelöst. Diese Regionalföderationen können sich dann wiederum in Territorialföderationen organisieren, und die Territorialföderationen, da würde ich jetzt die jetzigen Nationalstaaten dazu zählen, die dann wiederum in der Europäischen Föderation. Auf der unteren regionalen Ebene ist die Souveränität angesiedelt. Und je höher die Ebene, umso weniger Entscheidungsbefugnis, sondern eher die Aufgabe, Mediation oder mediativ zu wirken, um die verschiedenen Interessen zum Wohl des Ganzen in Einklang zu bringen. Also das mal nur in ganz wenigen Worten. Ich empfehle, die Charta einfach mal zu lesen. Die ist im Internet auch schon verfügbar, allerdings noch nicht auf der violetten Seite, weil, wie gesagt, das muss erst nächsten Monat abgestimmt werden. Sie ist aber unter der Adresse demokratiekonferenz.org abrufbar. Da hat sich nämlich unserem Arbeitskreis haben sich noch ein paar Nichtmitglieder angeschlossen, die, und zum Teil auch Schweizer vom Molo-Netzwerk, haben mitgewirkt. Und wir finden es auch wirklich schön, und wir haben das einfach Initiativkreis Demokratiekonferenz genannt. Weil wir wollen das jetzt nicht als wir als Urheber der irgendeine Lizenz oder sowas drauf erwerben, sondern wir wollen einfach mit allen Demokratie, mit allen Freunden, die an der Entwicklung der Demokratie interessiert sind, zusammenkommen und zum Beispiel auch der Verein Mehr Demokratie. Die zieren sich noch, die Violetten haben leider ein bisschen dieses ESO-Spinner-Image, sage ich mal, und da ziehen sich noch viele Organisationen mit uns irgendwie in Kontakt oder überhaupt in Zusammenhang gebracht zu werden. Das habe ich sehr deutlich schon gemerkt, gerade bei Mehr Demokratie. Trotzdem stehen wir da voll dahinter, weil das ist auch unser Wahlprogramm. Wir wollen bundesweite Volksentscheide. Wichtige Fragen müssen einfach die Menschen gefragt werden, nicht nur alle 4 Jahre. Das sollen sie ihr Kreuz wählen, ne? Der Extram oder der Volker Pispers immer so schön sagen. Das, ja, Demokratie lebt von den Menschen, die sich beteiligen, die Verantwortung spüren und sagen, okay, ich will meinen Teil gerne beisteuern. Ich weiß nicht, kommt bei euch irgendwas?
Es ist so, dass ich muss gestehen, ich habe kein Vorwissen über die Violetten. Also ich weiß gar nichts, und von mir bin ich hier so reingekommen, um halt ein paar Informationen zu bekommen. Und jetzt wird Europa natürlich auch ein spannendes Thema. Vor allem auch gerade, denke ich mal, dass alle etablierten Parteien, wo ich jetzt nicht mehr so groß die Unterschiede sehe, wo ich schon denke, okay, das ist ja irgendwie alles fast zur einen Partei quasi. Und wir haben eben noch Nuancen in der Europa-Frage. Und von daher ist es ja auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel jetzt auch hierher gekommen bin, weil ich natürlich auch spirituell interessiert bin. Und wie würde das Europabild dann quasi aussehen, wenn es nach den Violetten gehen würde? So ein bisschen hast du ja schon was dazu gesagt, zu den Ebenen. Aber wie ist das zum Beispiel gesagt, mit den offenen Grenzen? Sollte das weiter so bleiben? Oder
Finde ich schon. Also ich meine, wir wollen ja keine Rückschritte mehr. Also wir sind ja alle froh, dass wir also ich wohne 25 Kilometer von Frankreich entfernt. Das, ich bin das inzwischen gewohnt, darüber zu fahren, mit dem Fahrrad oder auch mit dem Auto. Man muss selbst auf der Autobahn muss man nicht mehr langsam machen. Wir dürfen inzwischen mit 100 Sachen da durchfahren. Ne? Also,
noch dasselbe Geld, nicht?
Und dann das gleiche Geld, auch das. Okay, wenn wir jetzt mit dem Geldthema anfangen, das ist natürlich nochmal ein ganz, ganz heißes Eisen. Ne? Also, unser Geldsystem. Ne? Also der Euro hat ja von Anfang an den Geburtsfehler, dass eine Einheitswährung in 17 verschiedene Rechtsordnungen eingebracht wurde. Dass das nicht funktionieren konnte, das war von Anfang an Fachleuten klar. Also ich habe mich erst in den letzten Jahren mit dem Thema auseinandergesetzt, weil ich gemerkt habe, das ist ein Schlüsselthema. Im Übrigen, das Geldsystem ist ein Herrschaftsinstrument, muss man ganz klar sehen. Das zementiert die Herrschaftsstrukturen und deswegen sagen wir, Geld muss demokratisch, also die Geldschöpfung muss demokratisch legitimiert und kontrollierbar sein. Und wir treten ja eigentlich ein für eine Vielfalt an Geldsystemen. In Japan, weil es mir bekannt, gibt es zum Beispiel eine Zeitwährung für die Versorgung im Alter. Also die Leute können sich sozusagen, also eine Stunde ist eine Stunde, für jedermann gleich. Und die Jüngeren, die sich um alte Menschen kümmern, sammeln so auf ihrem Konto ein Zeitkontingent an, dass sie es später, wenn sie selbst alt sind, abrufen können. Das heißt, die müssen dann die Leute, die sie betreuen, die ihnen helfen, im Alter nicht bezahlen, sondern sie können über dieses Stundenkontingent das abgelten.
Genial.
Finde ich, ja.
Habe ich noch nie gehört.
Das nennt man auch Komplementärwährungen. Ich komme aus Freiburg. Bei uns gibt es ein Regionalgeld, das heißt Freitaler. Das ist zwar an den Euro gekoppelt, aber es schafft immerhin das Bewusstsein ein bisschen, wie wir mit Geld umgehen. Ne? Und der Freitaler ist halt auch als fließendes Geld ausgelegt. Das heißt, der verliert mit der Zeit seinen Wert. Das heißt, man muss dann wieder an 10 Cent Märkchen hinten aufkleben, um den vollen Wert hinterher zu haben, oder 20 Cent, je nach Wert. Also ein Freitaler ist 1 Euro. Und das Schöne ist, jedes Mal, wenn ich mir Freitaler eintausche, da werde ich gefragt, welchem Förderprojekt möchte ich jetzt das zugutekommen lassen, was eben der Geldumlauf eben noch generiert. Ne? Was so, beim Euro die EZB einstreicht. Ne? Also die Bundesbank hat ja auch immer früher Milliarden eingestrichen für den Staat. Und diese, das, was da unterm Strich übrig bleibt und aus diesem Geldfluss generiert wird, das soll dann Förderprojekten zugutekommen. Also das ist jetzt nicht unbedingt was völlig anderes. Das darf sich auch nicht Währung nennen. Das ist sozusagen ein Gutscheinsystem. Mhm. Ja, manche reden ja von unserem Geldschein als Scheingeld. Ich bin kein Währungsexperte. Ich weiß nur um die Bedeutung des Geldsystems für unser aller Leben. Und ja, wir kennen ja alle den Spruch, Geld regiert die Welt. Wer regiert das Geld? Stand da im Theater in Freiburg mal lange Zeit, ganz großen Lettern. Und genau das ist die entscheidende Frage. Wer regiert das Geld?
Die Zerfallung, oder?
Die meisten Menschen glauben zum Beispiel, dass die Federal Reserve Bank in Amerika die staatliche Bank ist, weil die Dollarnoten rausgibt. Das ist aber seit 1913 eine Privatbank. Und dahinter stehen Dynastien wie Rockefellers und die Rothschilds und Familien und man nennt sie die Hochfinanz oder die Illuminati oder die Bilderberger. Die gibt es alle. Es gibt auch die transatlantische Brücke und trilaterale Kommission und wie sie alle heißen. Tatsache ist, dass es Gruppen gibt, länderübergreifend, die sich anmaßen, die Welt zu regieren. Und das hat 1922 dem damaligen Außenminister Rathenau das Leben gekostet. Er wurde auf offener Straße erschossen. Der war der Erste, der von einer Kommission der 300 gesprochen hat, die sich die globale Herrschaft sozusagen aneignen wollten. Nachdem die Menschheit zugenommen hat, schätzt man, dass heute so eine Gruppe von 500 Personen da involviert ist. Und da gibt es dann auch zweierlei. Die einen, die sozusagen der Geldadel, der da dazu stößt, also Bill Gates ist da zum Beispiel zu nennen, einer der Superreichen, die da mit drin sind in diesen exklusiven Clubs. Und dann gibt es diejenigen, die durch Vererbung da reinkommen. Ich möchte jetzt keine Verschwörungstheorien hier vom Stapel lassen, ich bin kein Freund von Verschwörungstheorien, aber ich bin so realistisch zu erkennen, dass es eben solche exklusiven Gruppierungen gibt, die durchaus der Ansicht sind, sie sind die Herrscher dieses Planeten. Und da gibt es eben auch sehr Menschen, die für die diese Menschenmassen, die 7 Milliarden Manövriermasse darstellen, das sind dann keine Menschen mehr und die begegnen diesen auch nicht auf Augenhöhe. Und das ist natürlich völlig konträr zu dem, was wir wollen. Wir sagen auch, wir wollen keine Angst haben, dass wir die Menschen nicht ernähren können. Der einzige Schweizer Politiker, der vielleicht halbwegs bekannt ist, weltweit, ist Jean Ziegler, schon mal gehört?
Ja.
Er ist auch bei der UN er hat eine Funktion bei der UN inzwischen. Jean Ziegler ist ein sehr radikaler Kritiker der derzeitigen Machtverhältnisse und er sagt, jedes Kind, das verhungert, wird ermordet. Mhm. Also da ist er ziemlich krass. Ne? Und wir müssen einfach mal auch erkennen, kein Mensch bräuchte auf diesem Planeten verhungern. Mhm. Das ist aber unser Paradigma des Wachstums. Ne? Nur so kann man dieses System am Laufen halten und da fallen eben ganz viele Menschen leben raus. Ein guter Freund von uns, der ist Autor, ist kein Mitglied, hat aber auch an der Charta entscheidend mitgewirkt. Der hat jetzt gerade ein Buch veröffentlicht, das heißt Die Kraft der Überflüssigen. Der Mensch in der globalen Perestroika. Der ist Osteuropa-Experte, würde ich mal sagen. Der hat die ganze nachsowjetische Ära sehr genau verfolgt, hat das Land bereist bis nach China, Mongolei. Und stellt einfach fest, es ist ein globales Phänomen, dass immer mehr Menschen aus dem aus dem gesellschaftlichen Prozess herausfallen, weil es ist ganz klar, die Massenerwerbslosigkeit, die resultiert ja nicht daher, dass die Menschen zu blöd sind oder sich irgendwie einzubringen sinnvoll, sondern dass Maschinen immer mehr menschliche Arbeitskraft überflüssig machen. Deswegen unsere Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen.
Das wollte ich genau angesprochen haben. Dazu würde ich gerne was hören.
Ja, das war meine erste politische Tätigkeit überhaupt. Ich habe vor vielen Jahren den Götz Werner mal in einer Talkshow erlebt und war wie elektrisiert. Ja, das ist doch die Idee. Und dann habe ich feststellen müssen, die Idee ist schon 400 Jahre alt. Hat Thomas Morus in seiner Utopie schon dargelegt. Und auch einer meiner größten Einflüsse in meinem Leben, Erich Fromm, der Psychoanalytiker und Philosoph und Sozialpsychologe, hat schon 1976 gesagt, dass die Industriegesellschaft an einem Paradigmenwechsel steht, dass dieses Mangelbewusstsein, in dem wir heute sogar noch drin sind, in unserer Überflussgesellschaft, ein Relikt vergangener Gesellschaftsformen ist. Wir leben heute in einer Überflussgesellschaft und wir müssen uns mal bewusst werden, dass das Mangelbewusstsein eben zu Einengung, Neid, Egoismus führt, während ein Bewusstsein des Überflusses zu Freigebigkeit, zu Solidarität führt. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass gerade dieses Mangelbewusstsein bewusst am Laufen gehalten wird, am Leben gehalten wird, um die Menschen einfach besser kennen zu können. Und das sieht man ja an unserem Hartz-IV-System, wie die Menschen in sinnloseste Tätigkeit getrieben werden, anstatt dass sie sich, dass man ihnen freistellt, wo sie sich einbringen können, nach ihren Fähigkeiten. Ich bin selbst Betroffener, sage ich ganz offen, und ich habe es inzwischen aufgegeben. Ich gehe langsam auf die 60 zu, muss eingestehen. Und ich habe keine Chance mehr auf dem Arbeitsmarkt. Zumal ich einen sehr bewegten Lebenslauf habe, ich habe immer alles Mögliche gemacht. Von der Ausbildung her bin ich Jurist. Aber auch heute die Rechtsanwälte, ein Durchschnittsanwalt verdient auch 1500 Euro.
Ich denke, keine Chance auf dem gängigen Arbeitsmarkt.
Auf dem gängigen Arbeitsmarkt habe ich keine
Chance. Auf dem neuen wahrscheinlich mehr denn je.
Ja, da bereite ich mich drauf vor und ich habe irgendwann für mich entschlossen, ich betätige mich nur noch mit Dingen, die ich für sinnvoll erachte. Mhm. Und wenn ich da von den Mitarbeitern der Jobcenter, die machen ja eine Sisyphus-Arbeit, ne? Die sollen die Leute in Arbeit bringen, aber die Arbeit ist nicht da. Es ist manchmal wirklich, man kann nur lächeln, weil es ist so ein naiver Glaube zu meinen, da kann man noch was bewegen. Das ist eine Symptombehandlung, das ist Lügenschusterei. Dieses System ist nicht mehr haltbar. Mhm. Muss man ganz klar sagen.
Aber ich finde, also zu dem Mangelbewusstsein nochmal, wenn ich wirklich Hartz IV bin oder arme Rentner, die sind ja in dem Gefühl drin des Mangels. Wie wollen die rauskommen in die Fülle, wenn du dann dreimal dein Euro drehen musst, um zu sehen, dass du noch irgendwas kaufst? Also da gehört dann schon wirklich das bedingungslose Grundeinkommen her, dass man dann wirklich da leben kann. Aber da komme ich ja gar gefühlsmäßig nicht raus als normaler Mensch. Außer ich bin jetzt schon spirituell so und sehe alle jede Kleinigkeit als Fülle an. Aber die große Masse der Menschen fühlt sich ja doch wirklich im Mangel. Oder wie siehst du das?
Ja klar, gerade in dieser Konsumgesellschaft mit diesen vielen künstlichen Bedürfnissen, die da aufgetan werden. Und ich bin ja ein sehr liberaler Mensch, aber meinen 10-Jährigen verbiete ich, Werbefernsehen anzugucken. Mhm. Weil der kann sich einfach noch nicht einordnen. Ich sage, wenn du schon diese Sender anguckst, dann schalt wenigstens einen Ton ab, wenn das läuft. Also das mag ich überhaupt nicht, dass er da sich berieseln lässt, weil da bleibt ganz viel im Unterbewusstsein hängen. Und das möchte ich nicht, deswegen habe ich ihn eben auch auf die Schule gebracht, auf der er jetzt ist, und das finde ich wunderbar. Mhm. Also Bildungssystem ist auch so eine Sache. Mhm. Ich habe noch ein ganz wichtiges Thema, du wolltest viel zum bedingungslosen Grundeinkommen hören. Ich halte das für einen ganz wichtigen ersten Schritt, sehe aber auch eine Gefahr darin, dass wenn wir dieses Finanzsystem, so wie es jetzt ist, aufrechterhalten, auch mit diesem ganzen Wachstumsglauben, dieser ganzen Ideologie hinten dran, dass wir da nicht den Effekt erreichen, den das Grundeinkommen in der Lage ist zu erreichen. Nämlich wirklich einen kreativen Urknall zu erzeugen, wenn die Leute endlich mal aus dieser Existenzangst weg sind und ja, sich einfach mal Gedanken machen können, was tue ich jetzt? Was kann ich beitragen? Was kann ich gut? Oder was ist meine Geschäftsidee? Ich brauche mich ja da nicht mehr um meine Existenz kümmern, sondern ich kann das entwickeln. Ich kann mir auch Geldgeber, Investoren suchen, die mir da helfen, das Ding aufzubauen. Und wenn es floppt, ich habe trotzdem noch meine Existenz.
Ja.
Also ich kann mir vorstellen, dass da ganz viel Neues kommt.
Ja.
Und vor allen Dingen die Potenziale dann entwickelt werden. Ja.
Aber ich finde, da gehört schon mal, dass auch die Menschen wissen, wo ihre Talente sind. Da gehört schon die Bildung dazu eigentlich, dass man bei den Kindern schon anfängt, dass sie selbstbewusste Menschen werden. Ne? Sonst bringt das alles nichts, sonst sitzen sie tatsächlich zu Hause und tun gar nichts. Also ich weiß gerade, was ich mit mir anfangen soll. Was soll ich jetzt überhaupt machen? Ne? Und so. Da gehört ja vorweg, gehört da schon was an.
Okay. Ja. Das ist für mich ein ganz, ganz entscheidendes Thema. Da habe ich noch nicht alle Parteifreunde davon überzeugt, muss ich gleich dazu sagen. Das ist also, ich spreche jetzt und zwar in meiner Funktion als Bundesvorstand der Violetten, aber ich muss sagen, ich halte es für ein enorm politisches Thema, wenn wir uns die Geburt anschauen. Wie kommt der Mensch auf diese Erde? Es gibt den Hirnforscher Professor Dr. Gerald Hüther, der unser Schulsystem ja sehr kritisiert. Es gab einen genialen Universalgelehrten namens Hugo Kükelhaus. Der ist mir gerade jetzt wieder begegnet. Ich hatte das Glück, den Mann sogar noch live zu erleben, 4 Jahre vor seinem Tod, 1980. Mhm. Hugo Kükelhaus wurde bekannt durch sein Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne. Mhm. Er war Architekt, Mathematiker, Zimmermann, Physiologe, Pädagoge, hat sich sehr auch für Schulbau eingesetzt, und zwar für Schulen, die den Kindern eine Fortsetzung ihrer Entfaltung sozusagen aus dem Embryonalstadium ermöglichen. Er sagt, wenn wir den Menschen wieder sich ganz zurückgeben wollen, dann müssen wir den vorgeburtlichen Menschen befragen, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, dass der Mensch wieder ganz Mensch sein kann. Und ich halte es für grandios, was dieser Mann von sich gegeben hat. Das ist keine Weltanschauung, keine Ideologie, sondern das ist einfach nur Erfahrung, Praxis und für jedermann nachvollziehbar. Da muss man kein Gelehrter sein. Ich kann diesen Namen nur immer wieder wiederholen. Das sollte sich jeder angucken, sein Werk. Es gibt 2 Stiftungen in Deutschland und in der Schweiz. Und es gibt an verschiedenen Orten in Deutschland und in der Schweiz noch dieses Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne. Wir hatten es in Freiburg auch mal. Leider ist dieses Erfahrungsfeld in der Landesgartenschau, war das damals, im Vandalismus zu Opfer gefallen.
Mhm. In Nürnberg hatten wir es gehabt.
Ja.
Aus Nürnberg und da gab es das.
Sagt der Name was? Hugo Kükelhaus. Ja, der ist nicht sehr bekannt, der Name. Er war mit Einstein im Gespräch, er war mit Otto Hahn befreundet, mit Hermann Hesse befreundet. Mhm. Also er war einfach ein Genius. Also ich war damals so begeistert, als ich von diesem Vortrag kam. Ich habe mir sämtliche Bücher von ihm gekauft. Der Mann hat mit seinen damals 80 Jahren sämtliche anwesenden Studenten in diesem Hörsaal an Vitalität in die Tasche gesteckt. Das war einfach ein Erlebnis, diesen Mann zu erleben. Aber der hat einfach das so gelebt, der hat so darin gelebt, was er da den Menschen vermitteln wollte. Das war unglaublich, also sehr beeindruckend. Und um auf die Geburt zurückzukommen, wir haben in Deutschland inzwischen eine Kaiserschnittrate von 50%. Nach laut WHO, Weltgesundheitsorganisation, sind medizinisch indiziert 10-15%, wobei erfahrene Hebammen mir sagen, das ist noch viel zu hoch. Also alternative Geburtshelfer sprechen von 1,5%, die wirklich medizinisch indiziert sind. für den Kaiserschnitt. Der Rest ist aus falsch verstandener, Schönheitsidealen. In Brasilien gibt es eine 80-prozentige Kaiserschnittrate. Weil die Frauen ihre schmalen Hüften behalten wollen und nicht in die Breite gehen wollen.
Ja,
also aus einem falsch verstandenen Schönheitsideal. Aber was mit den Kindern passiert, die eben nicht diesen natürlichen Geburtsvorgang erleben, die dann hinterher eben auch nicht das sogenannte Imprinting erleben. Das heißt, das kennen wir aus der Tierwelt, wenn ein Jungtier nicht von der Mutter sofort nach der Geburt in Körperkontakt, also abgeleckt wird beim Kälbchen oder beim Schaf, dann sind diese Tiere hinterher nicht mehr fähig, eigenen Nachwuchs ins Leben zu bringen. Mhm. Also das sind dann die Tiere, die ihren Nachwuchs verstoßen und der muss dann künstlich von Menschen aufgepäppelt werden. Mhm. Und bei Menschen ist das genauso verheerend, wenn Menschen nicht unmittelbar nach der Geburt sofort in Körperkontakt, man muss sich das einfach nochmal vorstellen, bildlich. Der Mensch intrauterin ist in der Symbiose mit der Mutter. Und dann kommt er raus in diese Welt, das ist natürlich ein Stress, durch den Geburtskanal herausgepresst zu werden. Und dann ist es das Wohltuendste für dieses Neugeborene, sofort die Mutter zu spüren, den Herzschlag der Mutter zu hören, ihren Geruch wahrzunehmen, also das Vertraute, die Stimme und natürlich auch der erste Brustkontakt, die erste Nahrungsaufnahme, das ist ja ganz wichtig auch für die Bildung des Immunsystems oder die Entwicklung des Immunsystems. Und das ist heutzutage in den Kliniken schon etwas besser, aber eine Geburt im häuslichen Umfeld ist das Optimale. Aber den Frauen wird halt sehr viel Angst eingeredet, möglichst kein Risiko eingehen, wobei das bakterielle Risiko in der Klinik enorm viel höher ist als in der häuslichen Umgebung, weil die Mutter hat ja schon die Abwehrstoffe. Es gibt ein schönes Buch, das hat auch ein Freund von uns geschrieben, der sich seit 30 Jahren mit diesem Thema auseinandersetzt und als Therapeut arbeitet, ein Schweizer, Willi Maurer, Der erste Augenblick des Lebens heißt das Buch, ist im Drachen Verlag erschienen. Kann ich sehr empfehlen, es ist ein wichtiges Buch, Erwin Laster hat das Vorwort geschrieben, der Name ist vielleicht bekannt. Und Michel Audin hat die Einleitung geschrieben. Michel Audin ist ein sehr bekannter Geburtshelfer, französischer Arzt. Ja, ich halte das für politisch ganz, ganz wichtig, weil man muss sich einfach mal vor Augen halten, wenn ein Mensch die richtigen Bedingungen bei seiner Geburt hat, sich ganz natürlich zu entfalten und weiterzuentwickeln, dann hat er einfach später im späteren Leben viel weniger Probleme. Und da viel weniger Probleme mit. Und jetzt muss ich die Gesellschaft einfach mal, die ja heute immer noch in Euros rechnet, was kostet wer, mal vor Augen halten, was wir einsparen können an Kriminalitätsbekämpfung, an Drogensuchtprävention, also alles, was da drum herum hängt, was wir an psychologischen Beratungsstellen und solchen Dingen. Der ganze Apparat, der dann diese fehlgeleiteten Menschen, die einfach auf der Suche sind, wer bin ich, wo ist mein Platz, ne? Die da einfach nicht den richtigen Start hatten ins Leben. Das setzt sich im Bildungssystem natürlich gleich fort. Und unser Schulsystem ist ja am Ende, würde ich sagen. Gerald Hüther sagt, unser Schulsystem bringt nur noch lustlose Pflichterfüller hervor, aber keine eigenständig denkenden Persönlichkeiten mehr. Und die Erfahrung machen inzwischen sogar schon die Unternehmen. Heute habe ich auf der Herfahrt gehört im Radio, der Herr Montgomery, das ist der Präsident des Deutschen Ärzteverbandes, fordert einen Persönlichkeitstest für alle Medizinstudenten, weil eine gute Abitursnote reicht nicht mehr.
Ja.
Die Frage ist, wie dieser Persönlichkeitstest da aussieht.
Wer den auswertet.
Welche Kriterien da
zu kommen. Aber mit dem Nachsatz, was mich dann sehr, sehr geärgert hat, weil so wenig Landärzte gibt. Darum wollen sie das haben. Also für die Landärzte, so die weniger, die kein 1-Abitur haben, die können dann aufs Land gehen, aber die anderen brauchen wir dann doch in den Städten. Er hat wirklich gesagt, weil zu wenig Landärzte da sind. Und dieser Satz finde ich ja nicht gut.
Ich habe in meiner Praxis jetzt, ich bin seit 6 Jahren für die Violetten aktiv, festgestellt, dass es ganz vielen Menschen sehr schwer fällt, völlig außerhalb unseres Systems zu denken. Es ist ungeheuer schwierig, wirklich die eigene Sozialisation mal beiseite zu lassen und sich völlig frei zu machen und mal von Grund auf unsere Situation als Menschheit sich mal vor Augen zu halten.
Das ist halt programmiert, ne? Wie sollen wir so ein Roboter sein?
Ja, das sind wir ja programmiert.
Ja, mit der Bildungssystem,
ja. Ja, und dann das ganze Internet ist ja auch alles, wird ja auch alles programmiert, wenn man sich das anguckt. Muss man sich, jetzt hat ja alles seinen Segen und seinen Fluch, aber alles, ne? Beide Seiten, positiv, negativ.
Da muss ich dir recht geben, ja.
Also wenn man dann keine Entscheidung treffen kann, wenn man sich nicht entscheidet, nein, das will ich nicht, und da gehört eine Persönlichkeit dazu, ne, sind wir wieder da.
Da bin ich wieder bei meinen 10-Jährigen,
ja.
Dem muss ich einfach klar machen, zu viel ist nie gut,
ja.
Von allem. Ne?
Ja.
Zu viel Internet, der macht sich natürlich, der guckt gar nicht mehr so viel Fernsehen, der macht sich sein Programm selber.
Ja, ja.
Im Internet.
Ja.
Ne, es ist manchmal lustig zu sehen, was die sich da alles angucken. Und hochinteressant auch. Ja. Wie gesagt, er ist auf einer freien demokratischen Schule und das ist ein Schultyp, den gibt es in Deutschland noch nicht so häufig. Ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, ungefähr 100 Schulen in Deutschland, die so funktionieren. Das Vorbild ist Sudbury Valley School in den USA, die seit 40 Jahren schon läuft. Und es geht darum, es gibt keinen Frontalunterricht, es gibt auch keine Noten, keine Bewertung. Es gibt Angebote, es gibt Werkstätten für alles Mögliche, also auch für Mathe und Deutsch, für Schreiben und Rechnen, für Grundtechniken. Aber es gibt natürlich eine Holzwerkstatt, eine Töpferwerkstatt, alle möglichen Musikräume. Und ja, es gibt einen schönen Park drumherum in der Schule, die können rausgehen, spielen. Und die bauen Hütten und da messen die und da gehört Mathe dazu. Verhältnisse, Maße nehmen. Und so lernen die das auf eine völlig spielerische Weise. Die Schule ist seit 15 Jahren staatlich anerkannt. Muss natürlich auch noch privat von den Eltern mitgetragen werden, ganz klar. Auch viel Elternmitarbeit ist gefordert. Aber es macht einfach Spaß. Ich habe noch keine Schule erlebt, die so entspannt, so eine entspannte Atmosphäre liefert. Und die Kinder, wenn man mit denen spricht und vergleichbare Altersgruppen dann daneben stellt, das merkt man sofort. Die Kinder sind selbstbewusst, die gehen die Schüler in die Versammlung, die Schulversammlung und fühlen sich einfach ernst genommen, weil sie genau das gleiche Stimmrecht haben wie die Erwachsenen. Ich habe schon erlebt, dass es ging um die Vertragsverlängerung eines Betreuers, der Nachmittagsbetreuung. Da haben die kleinen Mädchen sich organisiert und gesagt, den wollen wir nicht mehr. Und der Mann hat aufgrund der Kinder keine Vertragsverlängerung mehr gekriegt.
Ja, und die Kinder sind ja auch die mit ihm leben müssen.
Eben,
ne? Eben. Ja, eigentlich sollte es selbstverständlich sein.
Der macht uns manchmal so Angst, den wollen wir nicht mehr.
Mhm.
Und die haben das richtig organisiert. Wir haben echt die Mehrheit organisiert, obwohl die Kollegen gesagt haben, der Mann ist in Ordnung, der macht eine gute Arbeit. Er hatte einfach eine menschliche Art drauf, die den Kindern nicht gefallen hat. Und deswegen haben sie dafür gesorgt, dass er keine Vertragsverlängerung braucht. Das kann in einer demokratischen Schule passieren. Und in Freiburg gibt es noch ein schönes Beispiel. Vor ein paar Jahren haben Waldorfschüler ein Jahr vor dem Abitur die Schule geschmissen, haben Sponsoren gesucht, haben Fundraising betrieben, haben sich ihre eigenen Lehrer eingestellt und haben sich auf die schulfremden Prüfungen aufs Abitur vorbereitet. Das Ganze nennt sich heute Methodus. Und die Gruppe existiert weiter, also die haben ihr Abitur geschafft und es gibt wieder neue Generationen von Abiturienten, die irgendwann sagen, Schule bringt es nicht, ich nehme das selber in die Hand. Und was die noch fürs Leben lernen dabei, nebenher machen wir auch noch Abitur, die machen jetzt keine Einsatzkultur, aber wozu auch? Aber die lernen fürs Leben. Und das, ich habe solche Menschen erlebt, also auch Absolventen von unserer Schule. Wir hatten letztes Jahr einen Kongress, EUDEC-Kongress, European Education, Democratic Education Conference, EUDEC. Es war fantastisch, da sind junge Leute, also waren junge Leute da, die solche Schulformen schon absolviert haben, eine Soziologin aus England, ein Philosoph aus Israel. Ich war wirklich schwerst beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen, was da für eine Generation heranwächst, die durch so ein Schulsystem gegangen ist. Es ist unglaublich, was da für Potenziale da sind. Und wir brauchen diese Potenziale. Ich meine, der Globus steht wirklich am Abgrund. Dessen müssen wir uns jeden Tag bewusst sein. Wir müssen uns auch jeden Tag bewusst sein, wir müssen nicht, aber wir dürfen uns jeden Tag bewusst sein, dass täglich zigtausend Menschen an Hunger sterben. Nicht mal sauberes Wasser zu trinken haben. Und wir leben in einem derartigen Überfluss, den wir eigentlich gar nicht bräuchten, der uns schon für viele überdrüssig macht. Und ja, wo sollen wir noch hin? Ein Filmtipp habe ich noch. Seit 2 Wochen läuft ein Film im Kino, der heißt Frohes Schaffen. Mhm. Und der nimmt unsere Haltung zur Arbeit mal unter die Lupe. Der Untertitel heißt Ein Film zur Senkung der Arbeitsmoral. Das ist provokant. Ich habe ihn leider noch nicht gesehen, ich möchte mir ihn aber sehr gerne anschauen. Ich habe nur ein Interview auf Deutschlandradio Kultur, da kann ich übrigens empfehlen. Also es gibt auch öffentlich-rechtliche Medien, die wirklich noch etwas umfassender informieren, sage ich mal. Ich habe ein Interview auf Deutschlandradio Kultur gehört mit dem Konstantin Weigler, heißt der Regisseur. Und ich kann es nur empfehlen, diesen Film reinzugehen. Da kommen Ökonomen wie Jeremy Rifkin zu Wort. Sagt der Name was? Mhm. Ist ein US-Ökonom, der eben auch für das bedingungslose Grundeinkommen plädiert. Sagt, wir kommen da gar nicht drum herum. Das wird kommen. Mhm. Da gibt es gar keine Alternative zu. Wir sind so viele Menschen auf diesem Globus und unsere Produktivität hat sich in den vergangenen Jahrzehnten derart gesteigert. Es kann gar nicht anders sein, dass wir allen Menschen ein menschenwürdiges Auskommen geben müssen. Und ich denke, dass wir, um jetzt mal vielleicht den Bogen zu schlagen zu dem Thema, Spiritualität und ein spirituelles Bewusstsein zu haben, führt automatisch dazu, sich zu erheben und seiner Verantwortung gerecht zu werden. Und Politik ist nicht die herrschende Politik, sondern Politik ist Gestaltung unseres sozialen Miteinander. Und da sind wir alle gefordert. Und wir sollten es nicht bei Wahlen einfach irgendwelchen Leuten überlassen, die, wie wir ja jetzt immer mehr mitkriegen, mit einer Selbstbedienungsmentalität erstmal schauen, wo sie ihre Schäflein ins Trockene bekommen. Ich behaupte, nur spirituell reife Menschen sind überhaupt in der Lage, eine echt gemeinwohlorientierte Politik zu bewerkstelligen. Und ich kann auch nur für mich sprechen, ich halte mich für 100% nicht korrumpierbar. Das sage ich ganz offen und ehrlich. Ich bin mir der Konsequenzen bewusst. Und ich sage, ich würde sogar mein Leben dafür einsetzen. Ich fühle mich aber geschützt, weil ich in einer Gruppe bin von Menschen, also ich bin ja kein Einzelkämpfer. Ich weiß, dass Einzelkämpfer ganz schnell in der Psychiatrie landen können. Das haben wir bei den hessischen Finanzkommissaren oder bei der Finanzaufsicht gesehen. Also 4 hessische Finanzaufsichtsbeamte wurden, weil sie wohl für gewisse Kreise zu intensiv geforscht haben, als Psychiatriefälle quasi in die Psychiatrie geschickt. Das hat ein deutscher Kabarettist, Politkabarettist, der Erwin Pelzig, gerade in seiner letzten Sendung dieses Thema wieder hochgeholt ins deutsche Fernsehen. ZDF hat den Chef dieser 4 eingeladen, der inzwischen auch nicht mehr in dieser Dienststelle ist oder versetzt ist oder als Steuerberater arbeitet, Und es war sogar einer dieser vier Fälle im Publikum gesessen. Und den hat er auch kurz interviewt in der Sendung. Und der hat ihm erzählt, ja, ich habe schon das Angebot bekommen, wieder eingestellt zu werden. Ich sollte aber unterschreiben, dass ich tatsächlich psychische Probleme hatte. Und die hatte ich definitiv nicht. Und das ist einfach ein Skandal, der zwar mal kurz durch die Medien geistert, aber in unserer schnelllebigen Zeit auch ganz schnell wieder vergessen wird. Und wir müssen uns einfach vor Augen halten, das sind Kräfte am Werk, die auch unsere Politiker steuern. Und ich bin mir vollkommen im Klaren, wenn die Violetten wirklich mal politisches Gewicht erlangen, dann werde ich von gewissen Kreisen eingeladen werden, die mir dann sagen wollen, wo es dann geht. Darüber bin ich mir bewusst.
Tja.
Der Preis. Jetzt muss ich kurz auf die Uhr gucken. Ja, ich möchte es auch nicht überziehen. Ja. Ich glaube, ich habe sogar schon nicht dazu. Ich danke euch.
Ja, danke auch. Dir.
Es war wirklich schön mit euch. Ja. Und ich habe mich wohl gefühlt und ich fühle mich langsam immer sicherer, auch wenn die Kamera läuft.